Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo. Übrigens wie fast immer live hier im DLF und nicht voraufgezeichnet. Anders war das heute Morgen im ARD-Morgenmagazin MoMA. Dort hatten die Gewerkschaften dem Programm nämlich den Stecker gezogen. Sprichwörtlich natürlich. Es wird gestreikt im WDR und der ist diese Woche für die Produktion des MoMA verantwortlich. Und wie das klingt? So.
Wir kommen jetzt ernsthaft zu einer Premiere im ARD-Morgenmagazin. Sowas haben wir auch noch nicht erlebt.
Ja, und zwar wird gleich die Sendung vom Band laufen. Nicht mehr live hier aus Köln, aus diesem Studio, sondern vom Band, weil im WDR die Gewerkschaften streiken.
Das hat viel Wärme, dass du Band sagst. Ich glaube, es ist eine Festplatte.
Meinst du?
Ich befürchte, egal. Ja. Egal. Wir sehen uns dann ab 8 Uhr live wieder. Und jetzt vom Band,
bleiben
von der
Sie
Festplatte,
dran.
Wie auch immer, die Tagesschau mit Jens Riewer.
Guten Morgen, meine Damen und Herren.
Auch nostalgische Gefühle also bei dieser Streikpremiere. Zwischen 7 und 8 wurde die Aufzeichnung von 6 Uhr gesendet. Ab 8 ging es dann aber schon wieder live weiter im Text. Der Warnstreik steht im Zusammenhang mit der dritten Runde der Tarifverhandlungen am kommenden Donnerstag, bei der die Gewerkschaften unter anderem eine 6-prozentige Gehaltserhöhung fordern, eine höhere Zahlung für freiberufliche Mitarbeiter und Azubis und eine geringere Arbeitsbelastung. All das, damit die Redaktion in Zukunft nicht nochmal den uralt VHS-Rekorder anschmeißen muss. Die WDR-Verantwortlichen wiesen unterdessen die Forderungen zurück. Sie würden weiteren Personalabbau zur Folge haben und Einschnitte im Programm. Von der Nicht-Ausstrahlung zur Nicht-Nennung, nämlich zum Persönlichkeitsschutz. Wie Täter beim Namen nennen. Das ist immer wieder ein heikles und heiß umkämpftes Thema, wenn es in der Berichterstattung um Kriminalfälle geht, um Terror, katastrophale Unfälle und rechtsextreme Morde. Wenn wir im Deutschlandfunk über den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke berichten, dann reden wir in diesem Zusammenhang auch oft über den rechtsextremen Tatverdächtigen Stefan E. Wir nennen ihn Stefan E., kürzen seinen Nachnamen also ab, E. Punkt. Andere Medien haben sich dafür entschieden, ihn bei seinem vollständigen Namen zu nennen. So auch der Tagesspiegel. Vor der Sendung haben wir deswegen mit Jost Müller-Neuhof gesprochen, rechtspolitischer Korrespondent beim Tagesspiegel und Mitglied des Deutschen Presserats. Ihn habe ich zunächst gefragt, nach welchen Kriterien sich der Tagesspiegel dafür entschieden hat, den rechtsextrem Tatverdächtigen Stefan E. nicht einfach nur Stefan E. sein zu lassen.
Ja, das ist immer so eine Frage der Abwägung. Wenn hier ein Straftäter namentlich kenntlich gemacht worden ist, dann muss sich die Presse selber fragen, wollen wir diese identifizierende Berichterstattung mittragen? Und das kann sie entscheiden anhand einer Abwägung. Also man muss sich überlegen, sprechen gute Gründe dafür, einen Tatverdächtigen mit ganzen Namen zu benennen? Überwiegen diese öffentlichen Interessen an der Namensnennung die schutzwürdigen Interessen eines betroffenen Tatverdächtigen? Und dann muss man eine Einzelfallentscheidung treffen. Und ich denke, beim Fall Stefan E. ist es auch gerechtfertigt zu sagen, ja, wir wollen identifizierend berichten, weil es übergeordnete Interessen gibt.
Nach welchen Kriterien stellen Sie denn fest, dass das öffentliche Interesse höher anzusiedeln ist in dem Fall?
Das ist ja das Gute an der Abwägung. Man macht sich einfach erstmal bewusst, dass man einen Fall vor sich hat und entscheidet nicht einfach aus dem Bauch heraus, sondern überlegt etwas und hat eine Hürde fürs Nachdenken. So, wenn man das für sich selbst einmal aufgebaut hat, dann hat man schon ein Entscheidungsmuster, an dem man ganz gut klarkommt. Also man muss sich fragen, besteht hier an einem Fall wirklich ein solches Interesse, dass ein Tatverdächtiger als Person identifizierbar werden darf? Und bei einer normalen Straftat, sag ich mal, Ladendiebstahl, Einbruch oder auch ein Bankraub, da besteht so ein öffentliches Interesse noch nicht. Wir sind jetzt im Bereich herausragender Straftaten, vielleicht herausragend einmal dadurch, dass der Täter selbst bekannt ist. Das ist ja eine Möglichkeit, wo man dann sagen muss, okay, wenn wir sowieso einen Bekannten haben, der zum Straftäter wird, dann dürfen wir erst recht auch ihn namentlich benennen. Oder eine Tat ist in einem so außergewöhnlichen Zusammenhang, dass man auch vermuten darf, dass auch ein historisch dauerhaftes Interesse dahinter ist. Und wenn man so eine außergewöhnliche, mutmaßlich rechtsextremistische motivierte Straftat hat, die doch eine singuläre Straftat ist und nicht in einem dichteren Kontext steht, dann ist das so ein herausragender Einzelfall, dass man sagen kann, ja, hier können wir das mal machen. Aber die Regel heißt Zurückhaltung.
Dann machen wir es doch nochmal entlang eines weiteren Beispiels konkret. Berichterstattung über die Mordserie des rechtsextremen NSU. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Ralf Wohleben, die werden seit Jahren mit vollem Namen genannt. Dagegen sprechen wir bei ihrem Waffenlieferanten immer noch von Carsten S. Einen ihrer Geldbeschaffer nennen wir Holger G. Warum wird hier unterschiedlich mit den Personen umgegangen?
weil man nicht nur die Person, sondern auch die Taten im Blick haben sollte. Das heißt, wer selber nachgewiesen jetzt im Fall der NSU-Morde schlimmste Schuld auf sich geladen hat, der muss es dann auch in gewisser Weise ertragen, an den Pranger gestellt zu werden. Und zwar auch namentlich. Wenn man aber sich jetzt Zulieferer, Helfershelfer mit einem geringeren Schuldmaß vorstellt oder vielleicht auch nur Fahrlässigkeitstäter mit einer geringeren Schuld, dann gehen die ihrer Persönlichkeitsrechte insoweit noch nicht verlustig und man kann sie nicht so ohne weiteres einschränken. Das ist auch eine Frage ein bisschen von, wie soll ich sagen, ein bisschen eine Frage von Sitte und nicht nur eine Frage von Recht.
Neben terroristischen Anschlägen ist vielen wahrscheinlich auch noch der mit Absicht herbeigeführte Absturz des Germanwings-Flugzeugs in den französischen Alpen in Erinnerung. Auch hier hatte man ja erst lange gehadert, ob der Name des Piloten überhaupt genannt werden soll. Das Ganze ist jetzt mehr als 4 Jahre her. Damals hat man sich dafür entschieden und ich habe eben selbst lange überlegt, ob es gerechtfertigt ist, den Namen heute noch einmal zu nennen und mich dann dagegen entschieden. War das die richtige Entscheidung? Denn bei dieser Abwägung für Journalisten laut Pressekodex spielt ja auch Zeit eine entscheidende Rolle.
Auch für die rechtliche Seite spielt Zeit eine Rolle. Man muss ja immer sehen, dass man mit so einer Namensnennung dann im Kontext mit Wohnort zum Beispiel ja nicht nur immer einen konkret Betroffenen trifft, sondern es gibt ja auch Angehörige, es gibt vielleicht Eltern, es gibt vielleicht Abkömmlinge. Und die sind auch jedes Mal durch Erneuern der Berichterstattung über den lange zurückliegenden Fall individuell betroffen und sind auch belastet. Also es geht sozusagen auch im Interesse der Angehörigen, was da eine Rolle spielt. So, und jetzt kommt noch Fall X, Zeitablauf dazu, wo man sagt, nach einer gewissen Zeit hat jedenfalls, also bei, nehmen wir jetzt mal Straftäter, zum Beispiel bei jemandem, der jetzt lange in Haft gewesen ist und seine Strafe verbüßt hat, dann hat er auch ein Resozialisierungsinteresse. Und das heißt, dass ich nicht ohne weiteres ihn in der Berichterstattung wieder identifizierend hervorholen darf, weil ich ihn dann wieder erneut belaste. Und das auch kontraproduktiv ist für so einen Resozialisierungsgedanken, der heißen soll, eigentlich möchte ich wieder mich eingliedern in eine Gesellschaft, ohne auffällig zu sein.
Die Einschätzungen von Joost Müller-Neuhof, Mitglied des Deutschen Presserats und rechtspolitischer Korrespondent beim Tagesspiegel. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Eine vorbeugende Maßnahme gegen Rechtsextremismus kann nicht nur aufklärender Journalismus sein. Auch Aufklärungsarbeit im Privaten ist wichtig. Intervention bei Stammtischparolen zum Beispiel. Wie das geht und welche Argumente beim Intermezzo an der Kneipentheke oder beim Familienbrunch am erfolgsversprechendsten sind, erklärt jetzt eine neue App. Alexander Budde hat mit den Machern gesprochen und sie für uns getestet.
Medis Rieb tippt auf den Bildschirm seines Smartphones, genauer gesagt auf das Icon der Applikation Konterbund. Deren Gestaltung und Entwicklung hält dem Projektleiter der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung seit bald 1,5 Jahren im Stressmodus. Bevor es losgeht, muss der Politikwissenschaftler allerdings erstmal was klarstellen.
Diese App ist kein Tool, um mit harten Rechtsextremisten ins Gespräch zu gehen und deren Einstellung zu knacken. Wir wollen allgemein Menschen dazu ermutigen, sich mit Vorurteilen und diskriminierenden Einstellungen auseinanderzusetzen und darüber zu diskutieren, aber ganz wichtig auch demokratisch zu widersprechen.
Das kleine Argumentationstraining für die Hosentasche ist daher auch primär als Handreichung für all jene gedacht, die das unreflektierte Schwadronieren unterbinden, Mithörerinnen und Zauderer einbeziehen oder einfach nur ihre Schockstarre überwinden wollen. Um die ganze Vielfalt der Zwietracht zu erfassen, haben die App-Entwicklerinnen und Entwickler ein Verzeichnis gängiger Parolen eingebaut. Beteiligt sind Partnerorganisationen wie die Stiftung Akademie Waldschlösschen. Sie wendet sich gegen Trans- und Homosexuellenfeindlichkeit.
Da gibt es dann Parolen wie Homosexualität ist ansteckend. Und hier hat uns die Akademie Waldschlösschen eine Kurzantwort mit einem möglichen Erwiderungstext beigetragen.
Klaus-Peter Hufer ist außerplanmäßiger Professor für politische Erwachsenenbildung an der Universität Duisburg-Essen, Argumentationstrainer und Buchautor. Von ihm stammt eine Art Bedienungsanleitung mit 22 Tipps und Tricks. Sie sollen den Diskurs beflügeln.
Eine wichtige Strategie ist zum Beispiel Widersprüche aufdecken. Niemand lebt im völligen Einklang mit sich selbst.
Doch grau ist alle Theorie. Trainiert wird nach dem Lustprinzip.
Wenn ich dieses Minispiel dann starte, sehe ich eine kleine Stadtkarte, auf der ich verschiedene Orte freispielen kann. Das sind Orte, an denen ich dann mit verschiedenen Parolen oder Vorurteilen konfrontiert bin und eine gute oder mögliche Antwort auswählen muss.
Wäre da nur nicht oben dieser Balken mit den beiden Smiley-Antipoden, grün lächelnd bis griesgrämig rot.
Mein Ziel in dem Spiel ist, das Gespräch in einem positiven Bereich zu halten, das heißt näher am grünen Smiley.
Also ich habe jetzt persönlich zugespitzt und eher Fronten aufgeworfen. Wie werde ich jetzt da sozusagen behandelt von der App? Also, weil jetzt ist irgendwas in Richtung roter Bereich marschiert.
Dann wäre das eine eher schlechte Antwort gewesen. Wenn mein Gegenüber nicht ausgeflippt ist, dann habe ich es geschafft und komme in die nächste Stufe bei diesem Spiel.
Auf geht's zum Praxistest. Erste Anlaufstation, die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Der Abgeordnete Christopher Emden daddelt. Doch nach 2 Minuten ein rot verfärbter Smiley und dem AfD-Mann ist die Lust am Spiel vergangen. Emden schimpft sofort los.
Das ist betreutes Denken, so scheint es mir. Es wird sehr viel an Kritik gleich abgetan als völlig verkehrt bzw. nicht gesellschaftsfähig. Nicht korrekt darf man nicht sagen, es wird wieder tabuisiert. Und das zeigt einmal mehr, in welcher schwierigen Situation sich unsere Demokratie befindet, wenn es solche Apps inzwischen gibt.
Hör mal, schreist du auch am Anfang, bevor du das Finale hast?
Zweite Anlaufstation, das Gay People Zelt auf dem Schützenfest Hannover. Gleich startet hier die Travestie-Show. Das Publikum sitzt dicht gedrängt. Doch Magnus und Susanne sind so lieb und schlagen sich mit den von allerhand Ismen und Schachtelsätzen gespickten Erläuterungstexten herum. Während unten am Spielfeldrand eine Stoppuhr abläuft, wegen der Schlagfertigkeit.
Wer nicht aufs Gymnasium geht, ist doof. Aber was passt da als Antwort? 32 Sekunden haben wir, um das uns durchzulesen.
Homosexualität ist ansteckend.
Es geht darum, Menschen zu lieben und miteinander auszukommen. Und das hat jetzt in diesen Antworten einfach gefehlt, dass es halt um Menschlichkeit geht.
Hier ist zum Beispiel eine Strategie, keine Belehrung.
Ja. Also dem würde ich ausnahmsweise mal zustimmen. Das ist so ein bisschen mein Problem vielleicht, dass ich im Grunde genommen sowas vielleicht vor 30 Jahren gebraucht hätte.
Diese App werden Leute nutzen, die sowieso schon sich dafür interessieren. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer sich die runterlädt, um halt friedlichere Gespräche zu führen.
Bilanzieren Susanne und Magnus zum Abschluss. Reden ist nämlich immer gut. Gemeinsames Feiern allerdings noch besser. Und deshalb ist jetzt auch keine Zeit mehr. Die Show beginnt.
Unser Korrespondent Alexander wurde unterwegs auf einem Hannover-Schützenfest. Dort hat er die App Konterbunt für uns getestet. Eine neue App gegen Stammtischparolen, entwickelt unter anderem von der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen. Wenn Sie das Wort Synergien hören, denken Sie dabei wahrscheinlich genauso wenig wie ich an Qualitätsarbeit. Wer Synergien hört, denkt an Stellenstreichungen, an Geldsparen, an Reduktionen. Synergien wollen nun aber auch ostwestfälische Verlage finden. Die Neue Westfälische, die Lippische Landeszeitung, das Mindener Tagblatt und das Haller Kreisblatt erhalten überregionale und regionale Inhalte künftig aus einer gemeinsamen Redaktion in Bielefeld. Welche Synergieeffekte sie damit erzeugen wollen und ob Synergien hier wieder einmal einfach nur Geld sparen heißt, das habe ich vor der Sendung Benjamin Piel gefragt, den Chefredakteur des Mindener Tageblatt.
Ich möchte da immer gar nicht so gern gleich abheben aufs Geld sparen, sondern das hat für mich eine ganz klare journalistische Implikation, das Ganze. Wir wollen uns einfach stärker konzentrieren, wir müssen uns auch stärker konzentrieren auf das, was wirklich unsere Kernkompetenz ist, und das ist die lokale und eben jetzt auch regionale Berichterstattung, und das ist eben nicht so sehr das Umgehen mit Agenturmaterial und dass wir von Minden aus versuchen, Donald Trump und Angela Merkel zu begleiten, sondern ich glaube, es ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt, dass unsere Stärke eben hier vor Ort ist, und da wollen wir das Leben journalistisch begleiten, und das ist das, wo wir uns in Zukunft darauf konzentrieren wollen, und das hat für mich zumindest an meiner Stelle hier, der ich die journalistische Verantwortung trage, weniger diese finanzielle Komponente als vielmehr die journalistische.
Werden durch die Zusammenlegung Lokalredaktionen geschlossen?
Kann ich ja nur für unseren Verlag beantworten. Für die anderen Verlage kann ich sagen, meines Wissens nicht. Für unsere Redaktion kann ich sagen, auf gar keinen Fall. Das wäre das falscheste Zeichen überhaupt. Ganz im Gegenteil, darum geht es ja gerade nicht, Lokalredaktionen zu schließen, sondern es geht darum, die Lokalredaktionen zu stärken. nicht mehr so sehr von Minden auf die Welt zu schauen, sondern von Minden aus auf Minden, auf die Region zu schauen. Das ist das Ziel. Und eben nicht irgendwelche Streichungen vorzunehmen. Das wäre mit mir auch gar nicht zu machen.
Sie sagten, bundesweite Themen sind nicht so sehr Ihr Beritt, nicht unbedingt der Beritt der Lokalredaktion. Dabei haben diese ja oft auch eine lokale Bedeutung. Ist da nicht die Gefahr, dass die unter den Teppich fällt, dass zum Beispiel bei Kürzungen im Infrastrukturbereich, beim Wohnungsbau oder im sozialen Bereich nicht mehr über anstehende Auswirkungen für die Stadt, die Gemeinde oder die Region berichtet wird?
Nein, diese Gefahr sehe ich ganz explizit gerade eben nicht, sondern das ist ja das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, zu sagen, wir nehmen natürlich diese Entwicklungen auf der nationalen Ebene wahr. Die wollen wir ja ganz bewusst wahrnehmen und die brechen wir dann runter und bearbeiten sie ganz intensiv für uns vor Ort und bereiten sie für die Menschen, die hier leben, auf. Das genau ist ja die Stoßrichtung, in die das Ganze geht. Aber dafür muss ich nicht unbedingt Menschen haben, die hier einen Mantel produzieren, der dann erstmal die Kernnachricht bringt. Das kann auch an anderer Stelle passieren. Für uns ist wichtig, dass wir den Menschen vermitteln, was bedeutet das denn für euch und was bedeutet das Ganze für Minden. Aber das können wir ja am besten hier in unserer Lokalredaktion tun und da wollen wir es auch in Zukunft tun. Ich glaube, dass es einen ganz fundamentalen Wandel gegeben hat in den letzten Jahren. Und es hat bestimmt mal viel Sinn gemacht, sehr viel mit Agenturtexten auch vor Ort umzugehen, weil die Menschen gar nicht die Möglichkeit hatten, sich anders zu informieren. Aber wir müssen ja nun mal wahrnehmen, dass da ein Wandel dahingehend stattgefunden hat, dass diese Inhalte heute an jeder Ecke schneller als wir es können, auch noch umsonst angeboten werden, dass ich im Digitalen den vollen Zugriff auf diese nationalen und internationalen Berichterstattungen habe. Und dass ich damit einfach nicht exklusiv bin. Und insofern ist für mich innerhalb der vergangenen Jahre dieses Geschäftsmodell sehr viel bedeutungsloser geworden. Und das, was wir exklusiv können, nämlich die Menschen hier vor Ort begleiten, das ist unsere Aufgabe, wo wir dann, glaube ich, am besten auch unser Geschäftsmodell drauf aufbauen können.
Die Sorge ist ja immer wieder bei solchen Entwicklungen, dass für Menschen im ländlichen Raum der Zugang zu Informationen ausgedünnt wird. Nun hat die Bundesregierung sich ja gleichwertige Lebensverhältnisse auf die Agenda geschrieben. Sehen Sie denn in dieser Entwicklung eine Gefahr, dass es eben keine gleichwertigen Lebensverhältnisse, keinen gleichwertigen Zugang zu Informationen möglicherweise geben könnte in den Regionen?
Ja, ich sehe da eine große Gefahr. Ich sehe die Gefahr aber nicht dadurch verwirklicht, dass wir diesen Schritt gehen, sondern im Gegenteil. Das sehe ich gerade als ein Gegensignal zu dieser Gefahr. Denn das, was wir doch zu leisten haben und das, wo wir gleiche Lebensverhältnisse herzustellen haben, das ist das eine Region und ein lokaler Raum, eine Stadt, ein Ort, eine Gemeinde, dass die journalistisch begleitet wird. Und die Gefahr wäre, wenn das nicht mehr passiert und wenn Redaktionen vor Ort nicht mehr präsent sind. Darin sehe ich die große Gefahr. Ich sehe die Gefahr aber nicht darin, dass eine Redaktion aufhört, sich dpa-Meldungen auf die Seite zu stellen. Dadurch schaffen wir doch nicht das, was jetzt auch wieder bei diesem Schritt Gewerkschaften dann quasi reflexartig ins Spiel bringen und dann davon reden, es finde nun keine Medienvielfalt mehr statt. Das Gegenteil ist doch wahr. Wir sind eben nicht gegangen zu einem großen Mantelanbieter, der nun uns die Seiten baut, so wie sie in großen Städten überall in Deutschland erscheinen, sondern wir konzentrieren uns ja gerade auf die Region und auf das Lokale. Und ich finde, da findet die Medienvielfalt statt, zumindest die Medienvielfalt, die ich meine. Und die findet eben nicht darin statt, dass ich mich hier vor Ort beschäftige oder mich dazu aufschwinge, jetzt zu meinen, ich könnte Angela Merkels Politik von Minden aus besonders gut beurteilen. Das ist, glaube ich, ein Weg, der in Wahrheit auch gar nicht stimmt.
Sagt der Chefredakteur des Mindener Tagblatt Benjamin Piel über die neue Gemeinschaftsredaktion Ostwestfälischer Verlage. Intransparent oder urdemokratisch, Postengeschacher oder legitimer politischer Konkurrenzkampf, Hinterzimmerpolitik oder öffentlich wie nie. Wenn es um die Wahl der künftigen EU-Kommissionspräsidentin geht, scheiden sich die Geister. Brüssel-Korrespondent Peter Kapern schlägt für uns eine Schneise durch den Formulierungsdschungel in seinem Kommentar.
Berichterstattung ist immer dann besonders einfach, wenn sie sich im binären Bereich bewegt. Die einen gut, die anderen böse. Eine Seite pro, eine Seite contra. Schwarz oder weiß, eins oder null, Schalke oder Dortmund. Lässt sich gut verkaufen, ist schnell geschrieben. Blöderweise nur meistens falsch. Die Welt ist nämlich nicht so. Die Realität hat Grautöne mit einigen grellen Farbklecksen und die lassen sich meist nicht in simple Bildbeschreibungen fassen. schon gar nicht in Brüssel. Weil die EU ein Zwischending ist, das sich Erklärungsmustern, wie wir sie aus der Gemeinde oder dem Bundestag zu kennen glauben, einfach entzieht. Sie hat ihre eigenen Verfahren, ihre eigenen Strukturen und ihre eigenen Entscheidungsprozesse, die mit den uns aus der Heimat Vertrauten allenfalls teilweise übereinstimmen. Die Europäische Union ist eine Organisation sui generis, eine Struktur, wie es sie nur einmal gibt. Ein Mischling aus Staatenbund und Föderation. Sie ist eine Union der Mitgliedstaaten und gleichzeitig eine Union der Bürger. Und diese beiden Seiten sind es, die nun bei der Bestimmung des EU-Kommissionspräsidenten kollidieren. Auf der einen Seite das Europaparlament, auf der anderen der Rat der Staats- und Regierungschefs. Das Parlament steht für die Union der Bürger, der Rat für die Union der Staaten. Beide sind an der Bestimmung des Kommissionspräsidenten beteiligt. So will es der Vertrag von Lissabon. Der Rat schlägt dem Parlament, so heißt es dort, einen Kandidat das Amt im Lichte des Ergebnisses der Europawahl vor. Und das Parlament wählt den Präsidenten. Das ist eine unscharfe Formulierung, die nicht genau festlegt, welche der beiden Institutionen denn nun die gewichtigere, die entscheidende in diesem Zusammenhang ist. Beide Institutionen beanspruchen dies für sich. Die Antwort gibt am Ende die politische Praxis, mit der Verfassungsrealität geschaffen wird. Vor 5 Jahren fiel die Antwort klar und deutlich aus. Da hatten sich Christ und Sozialdemokraten im Parlament darauf verständigt, dass nur jemand, der als Spitzenkandidat durch den Wahlkampf gezogen ist, zum Kommissionspräsidenten gewählt werden kann. Damals war die Sache einfach. Die beiden Fraktionen verfügten über die absolute Mehrheit. Diesmal ist der Versuch, im Parlament eine Mehrheit für einen der Spitzenkandidaten zu finden, gescheitert. Was dem Rat erst die Möglichkeit verschafft hat, ohne Rücksicht auf das Spitzenkandidatenprinzip Ursula von der Leyen aus dem Hut zu zaubern. Ob sie im Parlament eine Mehrheit bekommt, ist offen. Fest steht aber, die Staats- und Regierungschefs durften so handeln. Und ihre Entscheidung ist keine Entscheidung minderer Güte, wie es jetzt die Berichterstattung oft unterstellen will. Der Rat, das sind 28 Staats- und Regierungschefs, die alle darauf verweisen können, durch Wahlen legitimiert zu sein, von ihren Wählern beauftragt worden zu sein, die Geschicke ihres Landes zu leiten, auch die europapolitischen Geschicke. Sie haben im Ratsgebäude einen Kompromiss ausgehandelt, einen, der die unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten, die man mögen kann oder auch nicht, austariert. Diesen politischen Prozess jetzt als Geschachere zu diskreditieren, ist unsäglich, zumal der Begriff auch noch antisemitisch konnotiert ist. Wer dieses Wort in diesem Zusammenhang benutzt, betreibt mindestens gedankenloses Politikerbashing, das zum Politikverdruss beiträgt. Auch der Vorwurf, die Verhandlungen hätten im Hinterzimmer stattgefunden, ist absurd. Wo denn bitte sonst? Auch die Vorstandssitzungen des Geflügelzüchterclubs in Hammherringen finden hinter verschlossenen Türen statt. Aus gutem Grund, weil das offene Wort, das dort nötig ist, den Schutz des Vertraulichen braucht. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, es wäre besser, wenn einer der Spitzenkandidaten an die Spitze der EU-Kommission rücken würde, weil nur deren Positionen zur Europapolitik den Wählern vor der Wahl bekannt waren. Doch diese bessere Variante ist an Europaabgeordneten gescheitert, die ihre Parteiinteressen höher veranschlagt haben als das institutionelle Eigeninteresse des Europaparlaments. Das kann, das muss man kritisieren. Die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs ist damit aber nicht delegitimiert.
Der Kommentar von Peter Kapern aus Brüssel.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Steffen Gauks, ich bin der Redaktionsleiter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Gelsenkirchen und wir beschäftigen uns morgen mit der Westfälischen Hochschule hier in der Stadt. Unter der Überschrift viele Gelsenkirchener Studenten hadern mit ihrem Studium. Aktuell ist es so, dass an der WH in Gelsenkirchen über 900 Nachwuchsakademiker ein Studium beginnen, aber zuletzt nur etwas über 400 ihr Studium auch mit einem akademischen Grad beendet haben. Wir schauen uns mal an, woran das liegt und warum so viele auf dem Weg zum Studienabschluss sei, ihr Studium abbrechen.
Und das war's mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt mit Jan Drees. Dort geht es dann um den Gewinner des Georg-Büchner-Preises, Lukas Bärfuß. Am Mikrofon war für Sie bis hierhin Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben.